Ja, guten Morgen erstmal. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen auch nach da hinten, der kleine Mann. Ja, ich hatte letztes Mal angefangen, über die Stiftshütte zu sprechen. Heute kommt der zweite Teil. Ich werde erstmal so eine kleine Wiederholung von dem ersten Teil machen, damit ihr so ein bisschen reinkommt. Vielleicht das nochmal wieder so ein bisschen auf dem Schirm habe, wo es da eigentlich so drum ging. Und dann möchte ich heute nur ein Teil von dieser Stiftshütte behandeln. Das ist das Tor, also das der erste Schritt, den man da hinein macht. Wenn ihr gleich mal irgendwie so ein Bild habt, könnt ihr das einspielen, damit man weiß, worüber man spricht. Okay, das ist jetzt so die Stiftshütte. Das ist eben auch die Begegnungsstätte, so wird sie auch genannt. Oder ja, ist sowas wie so eine Campingkirche. Ja, die wird aufgebaut, abgebaut. Und wir sprechen heute, da vorne ist so ein blauer Bereich hier vorne. Das ist das Tor, das ist ungefähr 10 Meter breit. Darüber will ich heute erstmal sprechen. Soweit. Okay. Also zur Wiederholung erstmal, warum das Ganze? Durch den Sündenfall wurde die Beziehung von Gott und Mensch getrennt. Die wurde zerstört, kaputt gemacht. Und seitdem verfolgt Gott einen Plan zur Wiederherstellung dieser Beziehung. Also er hat richtig einen mehrstufigen Plan entwickelt und durchgeführt bis heute, um die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott wiederherzustellen. Gott führt Israel durch Mose aus Ägypten raus. Israel war da gefangen, viele hundert Jahre, über viele Generationen, und war letztendlich verknechtet, also versklavt. Und Mose soll ihn dann rausführen. Das will Gott heute auch mit jedem einzelnen Menschen machen, aus der Versklavung rausführen, Versklavung der Sünde, so könnte man sagen, dass wir frei werden von Sünde und dass wir wieder in Kontakt mit ihm kommen. Diese Wanderung durch die Wüste dauerte 40 Jahre und ziemlich am Anfang dieser Wanderung bekamen sie den Auftrag zum Bau einer Begegnungsstätte, damit Gott eben unter seinem Volk, aus seinem auserwählten Volk leben kann, unter den Israeliten. Also da wohnt Gott in dem Teil, so war es, da war er gegenwärtig und das war eben die Begegnungsstätte. Gott war da, die Menschen waren da und da wurden bestimmte Zeremonien wurden durchgeführt, also Etappen wurden durchgeführt, bis einmal im Jahr sich der hohe Priester in der direkten Gegenwart Gottes befand. So der Plan. Gott will die Beziehung wiederherstellen und dazu ist es eben sind Regeln und Wege gemacht worden von Gott, dass es eben auch gelingen kann. Gott ist der Schöpfer, wir sind seine Geschöpfe und darum geht es nach seinen Regeln. Er hat Regeln und Wege aufgezeigt, wie das gelingen kann, dass wir wieder Beziehung zu ihm haben können. Und dann können wir als Geschöpf uns noch so viele Gedanken machen und Wege erdenken oder Szenarien entwickeln, wie wir doch Gott näher kommen können. Das bleibt einfach nur ein Gedankenkonstrukt. Das funktioniert nicht. Wir müssen schon Gottes Wege gehen. Das, was er uns gezeigt hat. Und das ist quasi so der visuelle Weg, den Gott uns so gezeigt hat, die Stiftshütte. Da möchte ich jetzt in den nächsten Predigten Punkt für Punkt, Schritt für Schritt durchgehen, damit wir das eben verstehen, warum, wieso, weshalb die Wege Gottes so sind, wie sie sind. Also das ist ein Stück Offenbarung von dem Ganzen. Und diese Regeln, das hatten wir letztes Mal auch gesagt, das sind also Grundsätze oder Rahmenbedingungen, wenn ich mit Gott Umgang haben will. Das ist einmal die Treue, Treue von Herzen und Treue zu seinem Wort, zu seinen Anweisungen und Ordnungen, dass wir diese annehmen. Dann Freiwilligkeit, letztendlich beruht das darauf, was ist meine Motivation, warum mache ich das, was ich tue. Dann nach Gottes Art und Weise handeln, haben wir gerade schon gesagt, das sind Gottes Wege, die wir beschreiten sollen, sonst funktioniert das nicht. Seine Prioritäten beherzigen, so das steckt da so drin. Und durch den Geist wirken, das geschieht durch hörendes Gebet, Impulse aufnehmen und denen nachgehen und letztendlich so die Grundfrage, was ist Gottes Wille? Also das sind so die Rahmenbedingungen, die Grundsätze, wenn ich mit Gott in Kontakt kommen will. Also wir sehen, es geht um Ehrlichkeit gegenüber mir selbst und gegenüber Gott, sonst funktioniert es nicht. Ich kann mich selber betrügen, ich kann mir einen vormachen, ich kann mir selber Wege zimmern, ich kann mir einen Gott zusammenmixen, der so schön zu meinem Leben passt, damit ich schön gemütlich leben kann. Aber das ist eben selbst gemixt und selbst zusammengeschustert. Gott ist Wahrheit und das ist festgesetzt und er hat Wege gegeben, aufgezeichnet, wie wir ihm nahen können. Gut, das war so in dem letzten Predigt so Thema. Jetzt wollte ich anfangen mit die Tore, also der Vorhang in dem Bereich. Was es damit auf sich hat. Da möchte ich erstmal lesen, also das Ganze steht mit den Toren, wer es nachlesen möchte, 2. Mose 27 ab Vers 9 ungefähr, da kann man das nachlesen. Ich möchte jetzt erstmal Psalm 100 Vers 4 lesen. Da steht, geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihm, lobet seinen Namen. Da geht es auch um diese Stiftshütte. Also geht ein zu ihm, zu seinen Toren mit Danken. Ja, wie komme ich da rein? Das ist dann die Frage. Wie komme ich durch dieses Tor? Stellt euch ein Bauernhaus vor, so ein altes Bauernhaus. Bevor ich da anklingel, meistens hat es da so ein Tor, ja, dann muss ich das Tor aufmachen, dann gehe ich durch den Vorgarten und dann komme ich irgendwann an die Haustür und da steht eine Klingel und da kann ich dann anklingeln. Und wenn ich Glück habe, macht dann jemand auf. Und dieses Gartentürchen, das ist eigentlich jetzt erstmal so dieses Tor, das kleine Gartentürchen von diesem Bauernhof. Dann betrete ich das Grundstück des Bauernhofs. Ja? Also das ist jetzt damit gemeint. Was ist das Tor im übertragenen Sinne? Es geht ja nicht darum, ein Fleckchen Wüste zu verlassen und auf dem nächsten Fleckchen Wüste sich hinzustellen. Das macht ja keinen Sinn. Ich kann ja so durch die Wüste gehen, nur weil er jetzt mal was ist, also es liegt nicht an dem Grund und Boden, sondern es liegt an dem, was es repräsentiert. Also es geht nicht um das Fleckchen Erde jetzt, sondern es geht darum, was es sinnbildlich eigentlich bedeuten soll. Dazu möchte ich lesen Johannes 10, Vers 7 bis 9. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, das heißt, Achtung, Achtung, jetzt wird's spannend. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingehen wird, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Also, das bedeutet dieses Tor. Jesus selber ist das Tor, sagt er, ich bin die Tür. Und er ist der gute Hirte. Und alles an Jesus vorbei ist ein Irrweg. Das sind leere Versprechungen, die da gemacht werden. Und da fragt man sich, ist es nicht intolerant von Gott, sowas zu behaupten? Was ist mit den ganzen anderen Religionen? Wie kann man das sehen? Was ist mit dem Islam? Was ist mit dem Buddhismus?
Die Grundsätze.
Ja. Was, ja, genau, das sind die Grundsätze. Man kann sagen, okay, das ist jetzt intolerant. Gott nimmt für sich jetzt ein, zu sagen, ich bin jetzt so der Einzige und alles andere zählt nicht. So, das müsst ihr jetzt weglassen, ich bin jetzt der Einzige. Das sieht erstmal intolerant aus. Ich habe jetzt versucht, ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich das denn irgendwie verdeutlichen? Weil eigentlich heißt es, ich habe das auch immer so ein bisschen als Art von Intoleranz gesehen. Dann habe ich mir gedacht, wenn man jetzt so eine Ampel betrachtet, so eine Verkehrsampel, rot, gelb, grün, und da ist jetzt jemand, der keine Ampel kennt. Und ich sage ihm nicht, hör mal zu, bei rot musst du halten, da kommen nämlich Autos, das wird richtig, richtig gefährlich. Wenn ich das einfach ignoriere und gucke mir das von Weitem an und sage, ja, ist doch egal, dann wäre das intolerant oder wäre das tolerant, wenn ich sage, ja, geh doch bei Rot, ist doch egal. Und ich glaube, das ist es eben nicht, wenn ich zu diesem Menschen hingehen würde und sagen, würde ihm die Ampel erklären und würde sagen, hey, bei Rot bleib lieber stehen, das ist sicherer für dich. Weil dann wird es gefährlich, wenn du bei Rot über die Straße gehst. Das machen wir mit unseren Kindern ja auch. Die wissen das im Anfang auch nicht. Und die Erziehung gehört auch dazu, diese Verkehrserziehung, dass sie sagen, hey, rote Ampeln sind ganz gefährlich, da musst du aufpassen, da kommen Autos, die sehen dich nicht. Das kann tödlich enden. Und dann hat das nicht mehr mit Intoleranz zu tun, dass ich sage, hey, bei Rot darfst du nicht fahren, sondern das hat was mit Fürsorge zu tun. Und Gott sagt, hey, ich bin der einzige Weg. Ich bin quasi die grüne Ampel. Wenn ihr bei Grün durchgeht, dann seid ihr sicher, dann seid ihr safe. Es hat also was mit Offenbarung zu tun. Grün ist sicher. Und Gott sagt, ich bin die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der ist sicher, der ist gerettet, der ist safe. Also nicht intolerant. Das hat nichts mit intolerant zu tun, sondern mit Gnade. Das ist gnädig. Das ist das Angebot Gottes. Ich habe euch eine grüne Ampel gezeigt. Ich zeige euch, wie ihr sicher zu mir kommen könnt. Nicht Intoleranz, die anderen sind falsch. Nein, es ist Gnade. Hier gibt es einen richtigen Weg. Ein Weg, der zu mir führt. Und das ist Gnade. Gott hat seinen Sohn stellvertretend für mich und für uns sterben lassen. Für den Menschen. Er hat einen Weg bereitet, der sehr, sehr teuer bezahlt wurde mit dem Leben Jesu, mit Gottes Sohn. Er ist die Brücke geworden. Er ist die grüne Ampel für uns. Also keine Intoleranz, sondern Gnade. Und Gnade heißt unverdiente Milde. Und das ist das ultimative Angebot von Gott an jeden einzelnen Menschen. Versöhnung durch Jesus. Ich finde das eine Hammerbotschaft. Es gibt keine bessere. Ich möchte noch lesen aus dem Römer, aus dem Römerbrief, 6. Kapitel, ab Vers 20. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Solche, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende derselben ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei seid und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Vers 20 finde ich so ein bisschen makaber, muss ich ehrlich sagen. Und es steht, denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Ich habe gedacht, das ist ungefähr so, als wenn man einem Obdachlosen sagt, hey, du bist frei von einer Wohnung. Ist so ein bisschen, ist nicht so toll, ne? Du hast keine Heimat oder keinen Platz, wo du dich hinlegen kannst. Du hast kein Zuhause. Du musst auf der Straße leben. Du musst sehen, wie du irgendwie klarkommst, wie du dich sauber hältst, wie du dich ernährst. Du hast keine Dinge, die du mitschleppen kannst. Du hast keine Waschmaschine. Sagt ihr, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Hey, du bist frei von einer Wohnung. Das ist also nicht so toll. Und was ist die Frucht daraus? Am Ende steht der Tod. Ich meine, sterben müssen wir alle. Damit ist der geistige Tod gemeint. Der Tod, der letztendliche Tod. Also dieses Getrenntsein von Gott. Am Ende steht der Tod. Vers 22, also das ist jetzt Knechte der Sünde. Ja? Die wir jetzt vor dem Tor stehen. 22 steht dann, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Welch ein Widerspruch. Oder welch ein Gegensatz. Kein Widerspruch, Gegensatz. Frei von der Sünde, das heißt Zugang zu Gottes Wohnung. Nicht mehr wohnungslos, nicht mehr obdachlos, sondern Zugang zu Gottes Wohnung. Ein sicherer Platz zum Schlafen. Du hast deine Waschmaschine, du kannst dich reinigen. Du wirst versorgt. Du hast eine Heimat, du hast Gesellschaft. Ist das nicht toll? Viel besser als frei von der Gerechtigkeit zu sein. Und die Frucht, dass wir heiliger werden. Das heißt, Veränderung in unserem Leben. Geistige Lebendigkeit. Da können wir nochmal richtig durchstarten. Und wenn wir Gottes Geist in uns haben und Gottes Wort lesen, dann merken wir, dass wir ein geistiges Leben haben, dass uns Dinge ansprechen, die wir vorher nie verstanden haben. Also wenn wir tot waren und jetzt lebendig sind, das ist richtig, richtig gut und das ist ein richtiger Mehrwert fürs Leben. Und am Ende, das ist das Allerbeste, am Ende steht das ewige Leben. Das heißt, mit Gott Gemeinschaft haben. Mit Gott Gemeinschaft haben. Im Vers 23, denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Den Tod, den haben wir uns mit unserer Lebensführung verdient. Da haben wir für gearbeitet. Den haben wir uns redlich verdient. Sold, hier steht der Sünde Sold. Ich war mal beim Militär, beim Bund. Da war ich W15er, also Wehrpflichtiger. Und am Ende des Monats gab es dann immer die Auszahlung. Das nannte sich Sold. Also Sold ist ein Verdienst, den ich mir erarbeitet habe. Ja? Und der Sünde Sold ist der Tod. Das heißt, das, was ich mit meinem Leben alles verkehrt gemacht habe. Und niemand, es gibt keinen Menschen hier auf dieser Erde, der alles richtig macht. Jeder von uns steckt in diesem Schlamassel drin. Jeder von uns. Das heißt, jeder von uns hat diesen Tod verdient. Jetzt kommt das Beste. Das ewige Leben haben wir aber bekommen als Gabe Gottes. Das haben wir uns nicht verdient. Das ist Gnade, unverdiente Milde. Unverdient, geschenkt, nicht billig, teuer erkauft. Durch den Tod Jesu, teuer erkauft, eine Gabe Gottes geschenkt, ewiges Leben für dich, ein friedliches Leben, nicht langweilig, nee. Ich glaube, wenn einer wirklich sein Christsein lebt, ist es ein sehr, sehr spannendes Leben mit vielen Herausforderungen und viel Hilfe und mit viel Gnade im Leben, mit viel Segen, viel Zuspruch. Es lohnt sich. Das ist eigentlich das, was wir jetzt sehen können. Vor dem Tor oder hinter dem Tor. Okay, das war das Bild jetzt, das ich jetzt gerade noch im Kopf hatte, Entschuldigung. Also vor dem Tor, okay, vor dem Tor, stehe ich noch draußen oder bin ich schon durchgegangen? Das ist die Frage. Wie sieht's aus in deinem Leben? Bist du schon durchgegangen oder stehst du noch davor? Gottes Ferne oder Gottes Gegenwart? Was möchtest du? Das Leben suchen auf der Straße, wie der Obdachlose, oder das Leben gefunden haben. Ich glaube, die Wahl fällt nicht schwer, wenn man sich das mal klar vor Augen führt. Das fällt einem nicht schwer. Ich möchte mal kurz zurück zu Johannes 10. Das steht im ersten Vers. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das sagt Jesus wieder, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wir haben es nicht nötig, woanders einzusteigen. Gott hat uns diesen Weg aufgezeigt durch die Stiftshütte und durch sein Wort. Wir haben es nicht nötig, woanders einzusteigen. Gott will uns nicht zu Räubern und zu Dieben machen, dass wir sehen, hey, eigener Weg finden, suchen, wir basteln und was zusammen, das haben wir nicht nötig, das wollen wir nicht. Und Gott möchte das auch nicht, dass du das machst. Gott möchte auch nicht, dass du das Wort Gottes verdrehst, dass es irgendwie in dein Leben passt. Er möchte, dass du sein Wort anerkennst als absolute Wahrheit und dass du seinen Wegen folgst. Er ist gütig und barmherzig und mitfühlend und er hat Gedanken des Friedens über dich und nicht des Leides. Er hat uns genau den Weg zu ihm beschrieben, ganz genau. Und zwar ganz im Anfang schon, als er Israel erwählt hat als sein Volk, als er herausgelöst hat. Das möchte Gott ja mit uns auch machen, herauslösen aus dieser Sünde, aus dieser Knechtschaft. Er möchte einfach, dass wir durch dieses Tor gehen. Er hat den Weg beschrieben. Und es reicht nicht aus, nur zum Tor zu laufen und zu gucken, wie das denn da alle ist. Es reicht nicht aus, hier zu sitzen, in dieser Kirche, und vielleicht mal eine Predigt zu hören. Das reicht nicht aus. Du stehst vor dem Tor und schaust vielleicht hinein, wie was sich da hinten vielleicht so in der Ferne abspielt. Es geht nicht darum, Platz zu besetzen oder irgendeine Organisation zu unterstützen oder beizutreten. Es geht darum, dass du klare Sache mit Jesus machst. Das ist wichtig. Klare Sache mit Jesus machen. Durchgehen durchs Tor. Manchmal scheint es verschlossen zu sein, dieses Tor. Dann braucht man ein Passwort, einen Schlüssel. Möchte ich nochmal Psalm 100, Vers 4 lesen, den ich eben schon gelesen habe. Geh zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Das ist so der Schlüssel, der Key zu der ganzen Geschichte. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Also die Dinge tun auf Gottes Art und Weise, was ich ganz am Anfang schon angesprochen hatte, sich auf Gottes Ordnung und diese Dinge einzulassen. Also die Dinge so tun, wie er sie eben auch aufgezeigt hat. Es gibt eine englische Bibelübersetzung, The Message, da steht das folgendermaßen übersetzt: Tritt ein mit dem Passwort Danke, fühle dich wie zu Hause, sprech Lobpreis, danke ihm, bete ihn an. Dieses Passwort Danke. Also, um in Gottes Gegenwart zu treten, gibt es eine Haltung, Dankbarkeit. Und auf diese Haltung kommt es an. Was ist in meinem Herzen? Und da kann ich mich auch, es ist gut, wenn ich da ehrlich bin zu mir selber und zu Gott. Und manchmal ist deswegen vielleicht auch scheinbar diese Tür verschlossen, weil ich diese Dankbarkeit irgendwie vielleicht zurückhalte, weil es in mir einfach nicht so aussieht, wie es aussehen sollte, wenn ich in Gottes Gegenwart komme. Vielleicht ist es dann manchmal dieser Grund, dass ich nicht wirklich durchkomme. Dass es scheint, als wenn es verschlossen wäre. Aber dann denk dran, es gibt einen Schlüssel, einen Key. Dankbarkeit und Loben. Diese Dankbarkeit führt zu Lobpreis und Anbetung. Da meine ich jetzt nicht Lieder singen mit, sondern das ist ein Lebensstil. Aber andersrum ist es auch gut, wenn wir jetzt den Gottesdienst beginnen mit Danken und Lobliedern, weil das ist dieser Schlüssel, der verändert was in uns, in unserem Herzen. Wir können die Alltagsgeschichten, die wir mit reinbringen, hier rein aus dem Alltag, können wir erstmal beiseite schieben und können uns wirklich auf Gott konzentrieren. Wir richten uns nach ihm aus, nach seinem Geist. Wir können ruhig werden und wir können uns wirklich darauf konzentrieren. Jetzt ist Jesus in unserer Mitte nach seiner Verheißung. Und jetzt ist die Zeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und das ist nicht nur Lieder singen, das ist viel, viel mehr. Das ist ein richtiger Programmpunkt. Das ist der Schlüssel, um geistig inspiriert zu werden. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn wir Menschen zum Tor, zu Jesus führen wollen, geht es jetzt hier um uns Christen, dann sollte dieser Weg, den wir sie führen, auch Dankbarkeit sein. Dankbarkeit gegenüber Gott. Das soll es dann auslösen. Und dann sollte nicht Furcht oder Angst oder sonst was im Vordergrund stehen, sondern einfach Gottes Größe, Gottes Güte. Einfach, dass er Erbarmen für uns hat und dass er uns einen guten Weg gezeigt hat, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Die Gegenwart Gottes ist eigentlich das verheißene Land, wo er uns hinführen will. Für sein Volk, das verheißene Land für sein Volk, Gottes Gegenwart. Gott hat Israel 40 Jahre durch die Wüste ziehen lassen, um die Einstellung zu Gott zu ändern. Das ist ein Lernprozess. Wir können auch sagen, ein lebenslanger Lernprozess. Und genau das Gleiche macht er mit uns auch. Manchmal führt er uns durch Wüstenzeiten, damit er uns was zeigen kann, damit er unsere Einstellung ändern kann, damit er Dinge richtig stellt in unserem Kopf und in unserem Herzen. Er möchte uns auch verändern. Das an uns, was uns abhält, näher zu ihm zu kommen, das möchte er in uns verändern. Und der erste Schritt zu ihm ist einfach der Glaube an Jesus. Dieser Glaube führt zu Dankbarkeit und Anbetung, also dieser Lebensstil. Und diese innere Haltung bringt unser Herz noch näher zu ihm. Und das alles führt dazu, dass er das Nächste in unserem Leben bewirken kann. Also es ist eine Abfolge, so wie die Stiftshütte auch eine Abfolge ist. Der erste Schritt ist erstmal durchs Tor zu gehen, erstmal die Seiten wechseln, erstmal Zugang zu seiner Wohnung zu haben. Und dann kommt alles nach und nach, eins nach dem anderen. Das werden wir dann auch noch sehen in den nächsten Predigten. Da wird es dann auch ja, hoffentlich noch wieder richtig spannend. Was möchte Gott als Nächstes in unserem Leben tun? Ich weiß es nicht, was er bei dir, bei jedem Einzelnen tun will, aber das sind vielleicht Gaben, das sind Segnungen, das sind vielleicht Berufungen, Aufgaben, was auch immer. Aber er möchte uns vorbereiten, dass wir diese Dinge umsetzen können. Wie du eben gesagt hast, er möchte befähigen. Nicht die Fähigen an eine bestimmte Stelle setzen, sondern er möchte dich befähigen, dass du die Dinge tun kannst, die du tun sollst. Als letzten Vers habe ich noch ein Vers aus dem 2. Korinther 4, den Vers 6. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis herleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Und das ist eigentlich das, warum dieser Weg aufgezeigt wird, warum wir diesen Weg gehen sollen. Das ist eigentlich so der Ziel. Die Menschen sollen den Charakter Gottes sehen. Also Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Also erkennen, Herrlichkeit Gottes übersetze ich persönlich immer am liebsten mit Charakter, mit dem Charakter Gottes. Weil das zeichnet das eigentlich aus. Herrlichkeit ist immer so ein bisschen für mich jetzt, für mich privat, so ein bisschen schwammiger Ausdruck. Was verbindet man damit? Und ich habe für mich jetzt so dieses Wort gefunden, den Charakter Gottes. Das zeichnet das eigentlich richtig aus, die Herrlichkeit Gottes. Wie ist er? Warum tut er, was er tut? Er ist voll Liebe und Gnade und so weiter. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes, also den Charakter Gottes, sollen die Menschen durch uns irgendwie sehen. Die Menschen sollen den Charakter Gottes sehen, indem sie Christus in uns sehen. Wir sind der Tempel der Begegnung, quasi die Stiftshütte für die Menschen. Wir sollen die Menschen zu Jesus führen. Wir sind die Wegweiser und die Wegbegleiter. Das ist unser Job als Christen. Und alles fängt damit an, dass wir durch das Tor gehen. Amen. Herr, und ich möchte dir danken für deine Worte, für deine Wege, dass du eine grüne Ampel für uns bereitet hast, einen Weg, den wir gehen können, den wir sicher gehen können und der zu dir führt, in deine Gegenwart, dass wir dich erleben können, dass wir deine Güte schmecken können, deine Liebe erfahren dürfen, dass wir Versöhnung empfangen, Herr. Ich danke dir einfach, Herr, dass du gute Wege mit uns hast. Und ich möchte dich bitten, dass dieses Wort an unsere Herzen wirkt, ja, dass du derjenige bist, der alles neu machen will in uns. Ich bitte dich, dass dein Wort einfach Frucht bringt in unsere Herzen, dass es mehr wird, Herr, dass es Glauben wirkt. Ich danke dir dafür. Amen.